ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kein Strom, kein Licht. Russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur haben für die Menschen in der Ukraine massive Auswirkungen, gerade aktuell vor Beginn des Winters. Und jetzt erschüttert im Energiesektor auch noch ein Korruptionsskandal das Land und die Regierung. Beim Bau zur Sicherung der Anlagen sind offenbar Schmiergelder in Millionenhöhe geflossen. Mehrere Personen wurden festgenommen. Die Energieministerin und ihr Vorgänger, der jetzige Justizminister, reichten ihren Rücktritt ein.
Seit 2022 greift Russland gezielt ukrainische Energieanlagen an. Diese Infrastruktur soll mit teuren Bauprojekten geschützt werden. Doch rund 100 Millionen US-Dollar wurden veruntreut. Das zeigen Ermittlungen ukrainischer Antikorruptionsbehörden. Das ist einer der größten Korruptionsskandale in der Geschichte der Ukraine und der größte seit Kriegsbeginn. Unter anderem im Fokus Herman Haluschenko, hier mit der damaligen Außenministerin Baerbock. In seiner Zeit als Energieminister soll er in die illegalen Geschäfte eingebunden gewesen sein. Unter Führung des mutmaßlichen Strippenziehers Timur Mindic. Brisant, der Geschäftsmann ist Vertrauter von Präsident Zelensky. Timur Mindic nutzte die Situation in der Ukraine unter Kriegsrecht, seine freundschaftlichen Beziehungen zum derzeitigen Präsidenten der Ukraine und seine Verbindungen zu aktuellen und ehemaligen hochrangigen Regierungsbeamten, um sich illegal zu bereichern. Im Fokus der Korruptionsvorwürfe steht der staatliche Atomenergiebetreiber Enerhoatom. Mindic soll hier ein System der Erpressung errichtet haben. Unter anderem für den Bau von Schutzanlagen mussten Firmen Bestechungsgelder zahlen. Präsident Zelensky reagiert am Nachmittag in einer Videobotschaft auf den Skandal. Ich bin der Meinung, dass der Justizminister und die Energieministerin nicht in ihren Ämtern bleiben können. Das ist vor allem eine Frage des Vertrauens. Wenn Anschuldigungen vorliegen, müssen sie sich dafür verantworten. Kurz nach Zelenskys Forderung sind Justizminister Haluschenko und Energieministerin Hrinchuk zurückgetreten. Mindic hat sich ins Ausland abgesetzt. Die Regierung bereitet Sanktionsmaßnahmen gegen ihn vor. Viele Menschen fordern ein entschiedenes Durchgreifen und bereiten sich gleichzeitig auf einen dunklen und harten Winter vor.
Und wir fragen nach bei Wassili Golot in Kiew. Die Korruptionsvorwürfe, die betreffen das unmittelbare Umfeld des ukrainischen Präsidenten. Inwiefern ist auch Zelensky durch den Skandal nun belastet?
Es ist sehr ernst für Präsident Zelensky und der Skandal belastet ihn, weil es für ihn um seine Glaubwürdigkeit geht. Er wurde 2019 von der Mehrheit der Menschen in der Ukraine gewählt, weil er versprochen hat, die Korruption im Land zu bekämpfen. In diesem Sommer haben wir gesehen, dass er gegen die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden vorgegangen ist. Dafür gab es große Proteste. Er musste zurückrudern und dass wir jetzt beobachten, dass diese Behörden gegen sein nächstes Umfeld vorgehen und dort auch Fälle aufdecken. Das sorgt für große Diskussionen, für großen Ärger bei den Menschen, bei den Soldaten an der Front, die die Freiheit des Landes verteidigen, aber eben auch bei den Menschen, die im Dunkeln sitzen, über Stunden ohne Wärme, ohne Wasser. Und deswegen sagen uns die Menschen heute, dass sie nicht wollen, dass ihr Land im Ausland als korrupt wahrgenommen wird. Und Präsident Zelensky muss ihnen, aber auch den internationalen Partnern beweisen, dass er es ernst meint mit dem Kampf gegen die Korruption.
Dankeschön, Wassili Golot nach Kiew. Die Bundeswehr feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Heute vor 70 Jahren wurden die ersten Freiwilligen vereidigt. 1955, also 10 Jahre nach dem von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg, war die Wiederbewaffnung umstritten. Heute feierte die Bundeswehr das Jubiläum mit einem Gelöbnis von Rekrutinnen und Rekruten, diesmal zwischen Parlament und Kanzleramt.
Und die Freiheit des deutschen Volkes!
Tapfer zu verteidigen.
Diese Rekruten sind alle Freiwillige. Ihr Gelöbnis leisten sie auf dem Platz vor dem Kanzleramt. Zum 70. Geburtstag will die Bundeswehr sichtbar sein und wird doch vor den Blicken von Passanten abgeschirmt. Die Truppe steht angesichts des Krieges in der Ukraine vor neuen Herausforderungen. Die, so der Verteidigungsminister, dürften nicht kleingeredet werden.
Wir müssen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit stärken. Jetzt. Entschlossen. Und ohne Zögern, weil es sonst niemand tun wird für uns. Die Bedrohungen, die wir erleben, sind neu. Das Ziel ist das gleiche geblieben. Frieden zu sichern durch Abschreckung.
Rekruten der neu geschaffenen Bundeswehr. Am 12. November 1955 wurden die ersten 101 vereidigt. Viele noch ohne Uniform. Die Wehrpflicht wurde nach einem guten halben Jahr eingeführt. Jahrzehnte später, 2011, wurde sie ausgesetzt. Aus der Wehrpflichtarmee wurde eine Freiwilligenarmee. Doch heute ist die Frage Wehrpflicht, ja oder nein, zurück.
Nach meiner Überzeugung, lassen Sie mich das sagen, wäre langfristig eine Pflichtzeit für alle am gerechtesten, die die einen bei der Bundeswehr und die anderen im sozialen Bereich verrichten.
Im Parlament am Abend eine gute halbe Stunde Zeit für die Debatte zum 70. Geburtstag. Ungewohnt einmütig loben die Abgeordneten die Bundeswehr. Kaum politische Kontroverse. Die gibt es wohl hinter verschlossenen Türen. Union und SPD ringen in diesen Stunden um die Wehrdienstreform. Es geht um Pflicht und Freiwilligkeit. Eine Einigung soll es vielleicht schon heute Nacht geben, aber spätestens bis Ende der Woche.
Die deutsche Wirtschaft kommt nur langsam aus ihrer Schwächephase. Das zeigt das Herbstgutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen. Für das laufende Jahr hatte der Sachverständigenrat im Frühjahr eine Stagnation vorhergesagt. Jetzt rechnet er mit einem leichten Wachstum von 0,2%. Für das kommende Jahr setzte er die Prognose aber wieder etwas herunter. Nicht mehr 1% Wachstum sei zu erwarten, sondern nur noch 0,9%.
Der Jahresbericht der Wirtschaftsweisen könnte der Bundesregierung als Lehrbuch dienen. Schließlich betont der Kanzler auch heute bei der Übergabe, dass es oberstes Ziel seiner Regierung sei, die wirtschaftliche Lage zu verbessern.
Wir haben in den letzten Jahren zu stark von der Substanz gelebt. Diese Reserven unserer Volkswirtschaft sind jetzt aufgebraucht. Und deswegen haben wir gemeinsam ein Ziel. Wir wollen den Wirtschaftsstandort Deutschland wirklich fit machen für die Zukunft.
Nach Ansicht der Wissenschaftler müsste die Regierung Merz dafür aber besser haushalten.
Die Bundesregierung muss eigentlich dringend die Kehrtwende schaffen, dass die Finanzlage des Bundes besser wird. Das ist eine sehr herausfordernde Situation, wie Sie sich vorstellen können. Und deswegen braucht es dringend Reformen, die eigentlich die Ausgaben dämpfen.
Die Experten bemängeln, dass die Milliarden aus dem Sondervermögen Infrastruktur auch für, Zitat, Wahlgeschenke, wie etwa die Mütterrente genutzt werden. Zudem lasse sich die Bundesregierung zu viel Zeit.
Wenn wir momentan diesen so großen Effekt vom Finanzpaket noch nicht sehen, dann weil wir eben auch nicht sehen, dass das schnell verausgabt wird. Also das ist die eine Frage, was wird überhaupt geplant? Schon da fehlt es an manchen Stellen, aber dann auch, wie schnell wird das abfließen?
Die Wissenschaftler fordern, das Sondervermögen nur für zusätzliche Investitionen einzusetzen. Handelsbarrieren in der EU abzubauen und die Erbschaftssteuer zu reformieren und Betriebsvermögen künftig stärker zu besteuern.
Die Begünstigung führt dazu, dass gerade die höchsten Vermögensübertragungen besonders niedrig besteuert werden. So liegt der durchschnittliche Steuersatz für übertragenes Vermögen zwischen 100.000 und 200.000 Euro aktuell bei 13%, bei Riesenvermögen oberhalb von 20 Millionen Euro aber nur bei 8%.
Die Kritik der Wirtschaftsweisen fällt überraschend deutlich aus. Die Regierung Merz müsse dringend nachsteuern und die Milliarden aus dem Sondervermögen sinnvoll investieren. Andernfalls, so warnen die Experten, würden Union und SPD die vorhandenen Wachstumschancen verspielen.
Vor allem viele Entwicklungsländer haben in den vergangenen 30 Jahren unter Wetterextremen gelitten. Das geht aus dem neuen Klimarisikoindex der Organisation German Watch hervor. Besonders schlimm hat es den kleinen Karibikstaat Dominica getroffen. Er wurde schon mehrfach von Wirbelstürmen heimgesucht. Um die Begrenzung der Erderwärmung geht es derzeit auf der UN-Klimakonferenz in Brasilien. Dort haben Aktivisten lautstark auf die Situation indigener Völker aufmerksam gemacht. Sie stürmten das gesicherte Gelände und protestierten gegen die Zerstörung des Regenwalds. Außerdem fordern sie mehr Mitspracherecht bei der Bewirtschaftung des Amazonasgebiets. Und um die Umwelt im Amazonasgebiet geht es auch in dem Spielfilm Verschollen. Hier im Ersten gleich nach dieser Tagesschau. Und um 21.45 Uhr gibt es die Doku zum Film. Nicht regelmäßig eine vollwertige Mahlzeit und auch kein zweites Paar Schuhe, das betrifft laut UNICEF Hunderttausende Kinder in Deutschland. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hat heute die Ergebnisse seiner neuen Untersuchung vorgestellt. Danach fehlen mehr als 1 Million Kinder wesentliche Dinge, die auch für ihr späteres Leben wichtig wären. Kinderarmut bedeutet meistens weniger Chancen auf Bildung und mehr gesundheitliche Risiken.
Die Berliner Arche wird in diesem Jahr 30. Ein Ort, der Kindern eine Chance geben will oder zumindest ein warmes Mittagessen. Ein Platz, an dem sie ihre Hausaufgaben machen können oder einfach Fußball spielen. Die Zahl der Kinder, die die Arche brauchen, ist seit der Gründung immer weiter gestiegen. Und auch der aktuelle UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland zeigt, dass jedes 7. Kind in Deutschland als armutsgefährdet gilt. Jedes 8. lebt von Bürgergeld. Und bei jedem 11. fehlen der Familie die Voraussetzungen, um die Grundbedürfnisse zu decken, wie ein zweites Paar Schuhe mit Folgen.
Das zeigt sich in den schlechteren Bildungschancen, in der schwächeren Förderung in der Familie, der fehlenden Freizeit, der stärker belasteten Gesundheit, der geringeren gesellschaftlichen Teilhabe und selbst in den sozialen Beziehungen.
Und in ihren Zukunftschancen. Wer Deutschlands Zukunft sichern wolle, müsse jetzt gezielt in Kinder investieren, fordert UNICEF.
Noch immer fehlt es an einer politischen Gesamtstrategie gegen Kinderarmut. Natürlich wissen wir um die schwierige Haushaltslage. Aber wir dürfen sie nicht als Vorwand akzeptieren.
Doch statt Kürzungen brauche es ein Maßnahmenpaket des Bundes zur Reduzierung von Kinderarmut, damit die nicht auf der Strecke bleiben und zu armutsbetroffenen Erwachsenen werden.
Wie sieht es hinter den Kulissen der Tagesschau aus und wie wird hier gearbeitet? 300 junge Menschen konnten heute bei der Aktion Mitmischen hautnah mit dabei sein und mitdiskutieren. Welche Themen schaffen es in die Sendung und was sind die Kriterien dafür? Das Ganze fand im Rahmen des ARD-Jugendmedientages statt. Bundesweit gab es Livestreams, Vorträge, Workshops, so wie hier bei uns.
Merle Friederitz will wissen, wie die Tagesschau funktioniert. Die 18-Jährige aus Ribnitz-Damgarten in Mecklenburg-Vorpommern plant eine Ausbildung im Medienbereich und hat sich deswegen für Mitmischen bei der Tagesschau angemeldet.
Also ich hoffe auf jeden Fall, wir bekommen einen Einblick, so wie das bei der Tagesschau alles abläuft, von dieser Idee bis es halt nachher zur fertigen Sendung kommt.
Die rund 300 Teilnehmenden aus ganz Deutschland werden virtuell hinter die Kulissen geführt. So sieht das Tagesschau-Studio von der anderen Seite aus. So arbeiten Redakteure im Newsroom. Ein wichtiger Aspekt beim Gespräch mit dem Chefredakteur, die Themensetzung der Tagesschau.
Wir haben Relevanzkriterien, nennen wir das. Und zwar ist für uns immer das Allerwichtigste der Neuigkeitswert. Also wann ist etwas neu?
Auch Gesprächswertigkeit und Nähe sind solche Kriterien. Dann sollen die Teilnehmenden entscheiden, was sind aus ihrer Sicht die wichtigsten Themen heute.
Ich habe mich für die Debatte vom Wehrendienst im Bundestag entschieden, weil es auch vor allem für mich ein wichtiges Thema ist.
In Workshops bekommen die Teilnehmenden dann gezeigt, wie Beiträge geschnitten werden. Und sie lernen Korrespondenten und Moderatorinnen kennen und die auch ihre Zuschauer.
Nicht nur, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, in den Dialog mit unserem Publikum zu treten, sondern wir machen das auch total gerne, weil wir werden schlauer damit.
18 Uhr. Die Redaktion debattiert über den Aufmacher der Sendung, auch mit den Teilnehmenden. Die Korruptionsaffäre in der Ukraine überholt am Ende die Bundeswehrdebatte. Für Merle Friederitz ein Tag, der sich gelohnt hat.
Heute wäre er 102 Jahre alt geworden. Vico von Bülow, besser bekannt als Loreo. Für viele der Meister des charmanten Humors. Jetzt ist klar, der gesamte künstlerische Nachlass geht an das Karikaturamuseum in Frankfurt am Main. Als Dauerleihgabe seiner Familie und als Hommage an den Schöpfer legendärer Sketche.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente.
Die badenden Herren von Loriot, sie haben eine neue Heimat gefunden. Das Karikaturamuseum in Frankfurt am Main. Das Museum bekommt den künstlerischen Nachlass Loriots als Dauerleihgabe. Tausende Zeichnungen und Skizzen, aber auch Skurriles wie eine Pfeifensammlung. Bislang lagerten sie am Starnberger See. Nun wird Loriot quasi Frankfurter.
Er hatte eine sehr enge Beziehung zu der Stadt, war ein großer Bewunderer der neuen Frankfurter Schule. Und wir als Familie hatten eine sehr schöne Zusammenarbeit mit dieser Ausstellung zum 100. Geburtstag.
Die neue Frankfurter Schule, ein Zusammenschluss Frankfurter Satiriker, hat ihre Heimat in der Karikatura. Dort war vor 2 Jahren auch Loriots Lebenswerk ausgestellt. Ein großer Erfolg. Aus dem Nachlass soll bald eine Dauerausstellung werden. Unklar ist aber noch, wann es genau losgeht. Wie auch immer, die Ente hat auf jeden Fall ihren Platz gefunden.
Herr Dr. Klöbner.
Herr Müller-Lüdenscheid.
In der vergangenen Nacht waren in vielen Teilen Deutschlands wieder Polarlichter zu sehen, so wie hier in Bayern. Und auch in der kommenden Nacht stehen die Chancen gut, falls denn der Himmel wolkenfrei ist. Hier die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 13. November.
Der Norden gerät zunehmend unter Tiefdruckeinfluss. Richtung Süden sorgen ein Hoch und ungewöhnlich milde Luft für viel Sonnenschein bei teilweise über 20 Grad. Heute Nacht funkeln verbreitet die Sterne. In der Südhälfte breitet sich wieder mancherorts Nebel aus, der sich vor allem in Niederbayern morgens sehr halten kann. Sonst scheint oft die Sonne. Von Nordwesten breiten sich aber schon in den Frühstunden Wolken aus, die später zahlreicher werden und stellenweise Regen bringen. Im Nordwesten und Westen heute Nacht teilweise etwas über 10 Grad, im südöstlichen Bergland leichter Frost. In Niederbayern bei längerem Nebel morgen unter 10, im Südwesten knapp über 20 Grad. Freitag in der Südhälfte oft sonnig und sehr mild, während es weiter nördlich dichte Wolken mit Regen gibt. Am Wochenende dann verbreitet wolkenverhangen, gebietsweise nass und es wird wieder kühler.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es bei Jesse Wellmer um die Frage, wo es bei der Reform des Wehrdienstes noch hakt. Und außerdem berichten wir über ein brandenburgisches Dorf, das seinen Strom selbst produziert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.